Hallo, ich bin der Philipp Stadler. Ich bin 31 Jahre jung oder alt, arbeite bei der Kronenzeitung Oberösterreich und ich bin Journalist geworden, weil, kurze oder lange Antwort, ich glaube, da waren im Wesentlichen, glaube ich, zwei Zugänge ausschlaggebend. Erstens finde ich, dass Medien eine wahnsinnig wichtige, zentrale Rolle in einer Demokratie spielen und ich freue mich sehr, dass ich da meinen kleinen, ganz, ganz kleinen, bescheidenen Beitrag leisten kann und auf der anderen Seite hat sich ja meine persönliche Begeisterung und Faszination fürs Zeitungmachen und Zeitungen im Speziellen eine Rolle gespielt.
Was bedeutet Journalismus? Wie steht es um jenen in Oberösterreich und wohin entwickelt sich die heimische Branche? Mein Name ist Wolfgang Jehofer und im Auftrag des Oberösterreichischen Presseclubs versuche ich, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. In dieser Staffel lege ich 5 Folgen lang den Fokus auf die Next Generation. Einerseits bitte ich diese Menschen zum Gespräch. Andererseits habe ich auch, so wie es sich journalistisch gehört, vor Ort in den jeweiligen Redaktionsräumen recherchiert. Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Jungjournalismus in Oberösterreich. Lieber Philipp, vielen lieben Dank fürs Kommen. Wie würdest denn du dich selbst charakterisieren?
Puh, also diese Bewertung übernehmen am besten andere, würde ich sagen. Ich kann vielleicht bezogen auf das journalistische Arbeiten sagen, dass ich zumindest versuche, sehr genau und gewissenhaft zu arbeiten. Das ist mir wichtig und ich denke, das können sehr die Leserinnen und Leser zu Recht erwarten oder sogar zu Recht verlangen von uns, dass wir genau und gewissenhaft arbeiten. Und den Rest, glaube ich, den müssen die Kollegen und Kolleginnen übernehmen von der Bewertung.
Ich habe dich ja in der Redaktion besucht. Ich habe dich begleitet, habe dir da ein bisschen über die Schulter geschaut und habe natürlich auch mit deinen Kollegen gesprochen und die sehen dich so.
Boah, der Philipp ist sehr genau, sehr pflichtbewusst. Wenn er was recherchiert, dann verbeißt er sich, ist aber sehr bemüht, objektiv zu berichten.
Sehr bodenständig, sehr fleißig.
Sehr einfühlsam, sehr genau.
Der Philipp ist eine unglaublich ruhige Persönlichkeit, sehr, sehr überlegt, manchmal um den Tick zu zaghaft.
Charakterlich ist er sehr hilfsbereit, sehr netter, fröhlicher Mensch.
Menschlich ist der Philipp total super, er ist immer nett und versucht, dass er immer das Gute im Menschen sieht.
Er recherchiert immer ganz genau, ihm ist es ganz wichtig, dass alles perfekt passt, auch ein bisschen perfektionistisch vielleicht, aber im guten Sinne.
Macht sich sehr viel Gedanken darüber, wie er was schreibt, wie er was formuliert, mit wem er redet, wem er die Plattform gibt, auch in der Zeitung vorzukommen.
Lernt aber in der Zeit, in der er bei uns ist, immer mehr aus sich herauszugehen. Das Näschen für die Geschichten hat er sowieso.
Und fachlich ist er auch ein Goldgriff für die Krone, weil er erstens sehr gut formuliert, zweitens sehr gut herausfindet, was wichtige und gute Geschichten sind und ja, weil bei ihm einfach alles passt.
Ja, hat sich nahtlos in unser Team eingefügt und ist einfach ein super Kollege.
Haben Sie dich getroffen?
Also das müssen, wie gesagt, die anderen beurteilen.
Oder hast du dich wiedererkannt?
Naja, meistens sind die Wahrnehmungen der anderen ja sogar, glaube ich, zutreffender als die eigene Selbstwahrnehmung, die ja manchmal vielleicht ein bisschen verschwommen ist. Aber es ist sehr nett, was die Kollegen und Kolleginnen da vor dem Mikro gesagt haben. Freut mich sehr.
Der Hang zum Perfektionismus, den kenne ich leider auch nur zu gut. Und darum habe ich dann auch Folgendes gefragt. Würdest du sagen, dass er sich da manchmal vielleicht selber ein wenig im Weg steht?
Manchmal schon, ja. Also er bleibt immer sehr lang an einer Geschichte dran, weil er es halt einfach perfekt machen möchte. Aber ich finde es halt gut, weil ihm passieren halt auch sehr wenig Fehler bei seinen Geschichten.
Ich glaube nicht, dass er sich im Weg steht. Das ist wahrscheinlich seine Stärke. Es gibt andere, die sind impulsiver oder äußern ihre Meinung auch gleich mal zu einem Thema. Er ist immer sehr abwägend und das ist ja gerade im Journalismus gar nicht so schlecht, wenn man objektiv berichten möchte, dass man sie nicht auf einer Seite hat und das macht er perfekt.
Philipp Zimmermann, ein junger Kollege aus der Lokalredaktion, erkennt in Philipps Grübelei ebenfalls seine Stärke.
Also er macht sich wirklich sehr viel Gedanken, wenn einmal eine Geschichte fertig ist.
Schreibt er sie eigentlich dann später, auch wenn sie fertig ist, nochmal um, wo er sich dann denkt, so, da hätte ich eigentlich das noch machen müssen?
Kommt durchaus vor, dass er nochmal den einen oder anderen Gedanken reinbringt oder was umschreibt und ja.
Also der Philipp ist sicher nicht der Ich-scheiß-mir-nix-Typ, der Philipp ist letztlich wirklich das Gegenteil und denkt extrem viel nach, fast vielleicht manchmal auch zu viel, weil man muss auch ein bisschen mal einfach loslassen können und die Geschichte auch ihren Lauf nehmen können, aber es muss natürlich alles richtig sein. Also dieser Faktencheck ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber es ist schon so, dass wenn ich überlege, wem könnte denn eine Geschichte weitergeben oder Information, dass mein erster Weg mittlerweile fast immer zu ärm ist.
Das zum Schluss war die langjährige Leiterin der Wirtschaftsredaktion, die Barbara Kneidinger. Das ist aber eigentlich schon sowas wie eine richtig gute Auszeichnung, oder? Wenn sie sagt, der Erste, zu dem ich komme, ist der Philipp.
Ich kann mich da nur bedanken bei ihr und bei allen Kolleginnen und Kollegen, die so nett waren und da ihr Statement abgeben haben. Ja, freut mich sehr.
Ist man dann schon, ich würde es nicht sagen, erleichtert, wenn man dann sowas hört, so quasi, okay, meine Arbeit wird auch geschätzt da drinnen, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so lange dabei bin.
Ja, das würde ich aber insgesamt von uns allen behaupten. Ich glaube, wir sind ein wirklich tolles Team mit einer echt tollen Mischung, meinem Empfinden nach, an verschiedenen Persönlichkeiten und an verschiedenen Levels an Erfahrungen, was jetzt das journalistische Arbeiten betrifft. Und geht jetzt nicht nur mich. Ich glaube, es ist insgesamt ein sehr wertschätzender Umgang und wenn was gut gemacht wird, dann kriegt man das auch gesagt. Es geht alle Kollegen und Kolleginnen so und es ist ein total unterstützendes Umfeld, wo alle zusammenhelfen.
Der Alltag im Journalismusleben ist nie gleich. Mein Besuch bei Philipp sollte in die Kategorie ruhig fallen. Denn als ich wie verabredet gegen Mittag die Räumlichkeiten der Kronenzeitung betreten habe, bin ich vorbei an diversen Redaktionsbüros den Gang entlang marschiert, bis ich am Ende in den größten Redaktionsbereich gekommen bin. Viele Schreibtische offenbaren da primär junge Kollegen und Kolleginnen beim Arbeiten. Philipp, zu meiner Linken, begrüßt mich mit freundlichem Handschlag und erklärt mir kurz seinen weiteren Tagesablauf. Er schreibe aktuell gerade an einer Story über Ostern, beziehungsweise in knapp einer Stunde kommt ein Herr zu ihm in die Redaktion zwecks längerem Interview für eine kommende Geschichte über Suchtprävention.
Wann war denn bei dir das erste Mal im Leben so, wo dir das Prinzip Journalismus ein bisschen bewusst geworden ist? War das daheim? Hast du da die Zeitung von Papa und Mama gelesen? Hast du Nachrichten geschaut? Hat die in der Schule, am Schulhof irgendwie angeredet?
Es hat ganz bestimmt angefangen mit dem Zeitung lesen, also die andere Seite als die ich jetzt beruflich wahrnehmen darf. Und irgendwie habe ich daraus großes Interesse und auch Faszination an Zeitungen und an Printzeitungen an sich entwickelt. Also es hat ganz bestimmt mit dem Lesen angefangen. Und ja, ich kann mich auch erinnern, in meiner Volksschulzeit habe ich mit Freunden, Freundinnen gemeinsam sogar mal ein kleines Heft herausgegeben, eine kleine Zeitung. Die haben wir genannt, das kunterbunte Heft. Ich weiß nicht mehr, auf wie viele Ausgaben es wir da gebracht haben, aber wir haben uns auf jeden Fall bei der Gestaltung sehr bemüht und haben angefangen von Artikeln über kleine Interviews bis zu Rätseln einige Ressorts da vertreten gehabt. Also anscheinend hat mich das Zeitungmachen schon immer irgendwie begeistert. Ja.
Warst du da der Redelsführer?
Nein, das war ein Gemeinschaftsprojekt, gemeinsam mit Freunden und Freundinnen. Aber wie das genau abgelaufen ist, ist schon viele Jahre her.
Welche weiteren Voraussetzungen sind deiner Meinung nach unumgänglich, wenn ich jetzt im Journalismus arbeiten will? Was muss ich haben?
Ich glaube, es gibt viele wertvolle Eigenschaften, die sich im besten Fall dann innerhalb einer Redaktion auch sehr gut ergänzen. Ich glaube, es schadet auf jeden Fall nicht, neugierig zu sein, kritisch zu sein, aber auch genau zu sein und gewissenhaft zu sein, weil damit ja eine gewisse Verantwortung auch einhergeht mit dem Arbeiten und Veröffentlichen von Geschichten.
Welche Ausbildung hast du genossen?
Ich habe an der JKU Soziologie bzw. Später Sozialwirtschaft studiert.
Okay, da war aber eigentlich Journalismus noch überhaupt kein Thema für dich im beruflichen Werdegang.
Zumindest in der Ausbildung im Studium nicht genau. Also ich habe jetzt keine klassische Publizistik-Ausbildung genossen.
Wann war dann bei dir der Tag, dass du gesagt hast, ich will jetzt zum Journalismus?
Also auf einen Tag festmachen kann ich es nicht, aber ich habe zum Beispiel direkt nach meiner Matura auch ein Volontariat in der Redaktion des Standard in Wien absolvieren dürfen. Also es hat mich angefangen von der kleinen Zeitung als Volksschulkind bis zu Volontariaten nach der Matura immer begleitet. Das Interesse, die Begeisterung war immer vorhanden und so hat sich das dann ergeben.
Du bist sowas wie ein Quereinsteiger, kann man sagen. Was hat dich gereizt, letztlich diesen Schritt zu gehen?
Gereizt hat mich, was ich vorhin auch schon bis ich skizziert habe, gereizt hat mich, dass mich persönlich Zeitungen faszinieren. Also dieses viel zitierte Rauschen im Blätterwald, das begeistert mich auch tatsächlich, wenn ich daheim am Frühstückstisch sitze mit einer guten Tasse Kaffee in der Hand und dann verschiedene Zeitungen durchblättern kann. Und auf der anderen Seite bin ich, wie gesagt, überzeugt davon, dass Medien ganz wichtig sind in einer Demokratie. Sie schaffen einen Raum, wo Argumente ausgetauscht werden können, wo Debatten stattfinden können. Das halte ich gerade in einer Zeit, in der so gemeinsame Plattformen, wo Demokratien, Positionen und Normen und Werte gemeinsam verhandeln können, ohnehin immer rarer gesät sind in Zeiten von Social Media und zunehmender Individualisierung, halte ich das für eine ganz wesentliche Funktion und ich freue mich da ein ganz kleiner Teil davon sein zu dürfen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Funktionen, die, glaube ich, Journalismus und Medien in einer Demokratie erfüllen.
Wie kamst du zur Krone?
Durch eine ganz klassische Bewerbung.
Okay, also einfach hingeschrieben, gesagt, ich würde gerne machen.
Genau, auf eine freie Stellenausschreibung hin habe ich mich beworben, ganz normal.
Was passierte dann?
Dann hat meine Chefredakteurin glücklicherweise entschieden, dass sie mich in die Redaktion der Oberösterreich Krone aufnehmen möchte. Und darüber bin ich sehr froh.
Das Interesse von jungen Menschen am Journalismus ist natürlich auch bei der Kronenzeitung ein Thema. Der CVD-Chef vom Dienst Christian Ortner sieht derzeit keine Flaute. Ganz im Gegenteil.
Na, also das merke ich eigentlich nicht. Wir haben jeden Sommer, sage ich mal, mehrere Anfragen von Praktikantinnen und Praktikanten, die zu uns kommen wollen, die wir auch dann nehmen. Also wir haben im Schnitt so zwischen 3 und 4 Praktikanten und Praktikantinnen im Sommer. Gutes Beispiel auch, wir haben in letzter Zeit auch 2 junge Kollegen einstellen können. Darunter ist eine, die war 18, wie wir es eingestellt haben. Das ist unsere Social Media Expertin, Diana Jaschek. Und auch der Konstantin Handl ist erst gute 20. Also das Interesse von jungen Menschen am Journalismus und offensichtlich auch an der Krone ist da.
Sowohl bei Anna Jaschek als auch bei Konstantin Handl ist es die Abwechslung, die beide in die Branche gelockt hat.
Ich wollte das schon immer machen, also schon seit der Unterstufe eigentlich. Deswegen war ich dann auch im Borg für Kommunikation. Ich wollte schon immer in den Journalismus rein. Ich weiß nicht, also diese abwechslungsreiche Arbeit, das hat mich einfach schon immer interessiert und ich finde es einfach so spannend.
Ich finde das ganze Feld eigentlich hochinteressant. Es macht mir sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Man ist immer mit den neuesten und aktuellsten Themen befasst und man weiß natürlich auch Sachen oft ein bisschen früher. Es ist einfach ein sehr interessantes Feld, meiner Meinung nach.
Hast du eine Schule gemacht, hast du eine Akademie gemacht oder wird dir das hier beigebracht?
Ich habe Publizistik studiert, ich habe auch Ferialjobs auf dem Gebiet gemacht. Aber gerade wenn man frisch aus dem Studium kommt und dann eigentlich in so einer Lokalredaktion, kommt man vor, man lernt eigentlich alles nochmal neu. Also es ist wirklich erstaunlich, was man da noch profitieren kann, auch von den älteren Kollegen, was die einem noch mitgeben können, obwohl man glaubt, man hat jetzt das Studium in der Tasche und weiß eh alles. Ja, das hat mich überrascht, aber es ist sehr cool.
Was hat dich dann eigentlich am meisten in der Praxis überrascht an der täglichen Arbeit des Journalisten? Was hast du anders vorgestellt, als wie es dann letztlich wirklich gewesen ist?
Eine gute Frage. Anders vorgestellt habe ich mir über was wir berichten. Also ein Teil unserer Arbeit, ein Teil unserer Berichterstattung ergibt sich natürlich daraus, was unter Tags in Oberösterreich passiert. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wesentliche und eine wichtige Funktion, Aufgabe von uns, dass wir aufschreiben, möglichst gut erfassen, was über den Tag passiert und wir das dann gut recherchieren und für die Leserinnen und Leser aufbereiten. Aber überrascht hat mich, dass darüber hinaus nur ein großer Teil auch, wie soll ich sagen, Eigenarbeit, eigenes Nachdenken ist und Überlegen ist, welche Themen brennen denn uns allen derzeit unter den Fingern. Wo ist es gut, wenn man kritisch hinschaut, wenn man recherchiert, wenn man nachfragt, wenn man nachhakt und auch solche Sachen dann zum Thema zu machen. Und das Ausmaß des Gestaltungsspielraums, der hat mich überrascht.
Das heißt, bei der morgendlichen Konferenz kann der Philipp einmarschieren und sagen, ich habe heute was gelesen, keine Ahnung, unsere Zahnstocher verursachen 80% des Waldsterbens, das muss unbedingt thematisiert werden. Das war jetzt nur von mir erfunden, liebe Hörer.
Zum Beispiel, genau, ja, und dann wird die Redaktionskonferenz darüber diskutieren und dann entscheiden, ob das tatsächlich eine gute Idee ist und ob es eine relevante Geschichte ist, über die wir berichten sollten.
Das hat sich dankenswerterweise nicht wirklich verändert. Aber Christian Ortner ringt doch mit sich, wenn es darum geht, das Gestern mit dem Heute in der Branche zu vergleichen.
Das ist, glaube ich, fast ein bisschen ein anderer Beruf. Man gleich ist immer noch eine gute Geschichte, ist eine gute Geschichte. Man muss erkennen und man tut es dann im Idealfall auch wieder gut aufbereiten. Aber was der große Unterschied ist, ist der Zeitfaktor. Früher hat man sich zu einer Geschichte gesetzt, hat das eingetippt, nächsten Tag ist sie in der Zeitung erschienen. Jetzt hat man diese Zeit nicht mehr. Alles muss aktuell raus, alles ist online, alles ist Social Media und die Zeitung kommt dann quasi zum Schluss.
Leidet der Journalismus darunter oder siehst du das als Chance?
Es ist einfach so. Es ist jetzt eine andere Form des Journalismus. Ich würde nicht sagen, dass er leidet darunter. Natürlich, wenn etwas schneller raus muss, wenn man nicht mehr die Zeit hat, alles 17 Mal nachzukontrollieren, kann es mehr zu Fehlern kommen. Aber ehrlich gesagt, das ist der Zahn der Zeit und man muss sich dem fügen. Journalismus wird immer wichtig bleiben. In unserer Form damals vor 20 Jahren war er wichtig und er ist jetzt noch genauso wichtig.
Hat er da recht?
Das kann der Christian Ortner sicher bestimmt besser beurteilen, weil er viel mehr Erfahrung hat. Aber ich denke, ja, ich habe vor kurzem einmal in einem Artikel aufgeschnappt, den Leitspruch, so im Sinne von online muss alles schnell gehen, den Leitspruch get it first, but first get it right. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich daran zu halten, weil in aller gebotenen Schnelligkeit, und das ist ja eine Stärke, denke ich, des Internets, dass man Informationen schnell weitertragen kann, aber wichtig ist, dass sie zuerst richtig sind.
Wie lange bist du jetzt schon dabei bei der Krone?
Seit mittlerweile mehr als 2 Jahren.
Du hast in diesen 2 Jahren jetzt natürlich auch viele ältere Kollegen kennengelernt. Was fällt dir denn auf? Wo ist der Unterschied in der Herangehensweise an Geschichten? Was machen wir alle anders als wie ihr Junge?
Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so sehr jetzt an der Generation liegt oder einfach, dass alle Journalisten und Journalistinnen natürlich berechtigterweise eigene Zugänge haben, wie sie an Recherchen, an Geschichten herangehen. Und natürlich, dass die Kollegen und Kolleginnen mit viel Erfahrung und schon langjährigen Erfahrungen im journalistischen Arbeiten da zum Glück auch nicht verlegen darum sind, uns ihre Ideen und Kontakte und Herangehensweisen weiterzugeben.
Wie war das bei dir? Bist du da relativ schnell freundlich aufgenommen worden, begrüßt worden so quasi? Hattest du das Aviso gegeben von der Chefredakteurin, der ist ab jetzt zu unterstützen?
Wir sind wirklich ein tolles Team. Ich bin super aufgenommen worden. Dafür habe ich mich auch persönlich schon öfter bedankt. Das ist ein total tolles Arbeitsumfeld, sehr bereicherndes. Passiert alles auf Augenhöhe. Wir sind in einem guten Austausch. Wir reden viel miteinander, kommunizieren miteinander, tauschen Gedanken und Ideen aus. Und das hilft dann schlussendlich, glaube ich, auch der Arbeit und den Geschichten an sich.
Ja, ähnlich sehen Sie auch Kollegen von dir.
Da gibt es natürlich schon sehr erfahrene Kollegen in der Lokalredaktion, von denen profitieren dann die jungen Menschen, die da zu uns kommen, so wie der Philipp auch. Und wenn sie dann so wie er noch sehr wissbegierig und auch gewillt sind, was zu lernen, dann profitieren sie sehr stark von diesen erfahrenen Kollegen.
Wie ich angefangen habe, da ist man wirklich um jede Hilfe froh. Kriegt man, am Anfang wird man sich ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen, weil man relativ schnell dazu gezwungen wird und Anführungsstrichen die eigene Geschichte zu schreiben. Es ist aber dann so, gerade am Anfang, dass dann die älteren Kollegen mit einem die Geschichte durchgehen, sagen, das haben sie vielleicht so gemacht, das haben sie so gemacht.
Natürlich, wir als CVDs und auch die Chefredakteurin versuchen auch immer Ansprechpartner zu sein und mit Tipps und Ratschlägen zur Seite zu stehen, wenn es notwendig ist.
Man kriegt Tipps, wen man anrufen sollte, wenn man mit einer Idee kommt und sagt, hey, ich würde in die Richtung gerne was recherchieren. Dann kommt durchaus, ja, mit dem haben wir schon gute Erfahrungen gemacht, dort kannst du gerne melden. Was für uns halt auch immer wichtig ist, dass dann auch die Leute, die wir anrufen, ein bisschen Medienerfahrung haben, dass sie ja mit uns sprechen, gut sprechen.
Ich würde eher sagen, wir lassen schon vielen Dingen auch ihren Lauf. Es ist sicher nicht so, dass man bei uns bemuttert oder bevatert, falls man das sagt, wird. Aber es ist so, dass schon sich die Kollegen natürlich kümmern und auch diskutiert wird. Es ist ja sicher manchmal eine Kritik, die manchmal sehr direkt ausfällt. Mit der muss man dann auch mal umgehen können und umgehen lernen.
Ja, sicher. Man holt sich natürlich Tipps von den Älteren auch. Nicht nur von Philipp, sondern generell von der ganzen Redaktion hole ich mir immer Tipps, wie ich Sachen eben gut umsetzen kann, die Erfahrung haben, an die, sage ich mal, richtet man sich dann auch.
Wir sind keine geschützte Werkstätte. Jeder darf so sein, wie er ist. und der Rest ergibt sich eigentlich bei uns. Ist das nicht so in strenge Strukturen, wo irgendwie eine Akademie im Hintergrund steht und alles jeden Tag seinen Stundenplan hat.
Wie gehst du mit Kritik um?
Ich nehme mir sie zu Herzen und versuche, Fehler, die passieren, beim nächsten Mal nicht mehr zu begehen.
Wie sehr nimmst du sie dir zu Herzen?
Ich bin dankbar. Ich glaube, es ist auch ganz wertvoll, ein Feedback auf die eigene Arbeit zu bekommen, weil man nur so in Wahrheit besser werden kann und auch auf Fehler hingewiesen werden kann, wenn wer andere seine Gedanken dazu äußert. Also ich freue mich da immer, wenn wer Anregungen, Kritik, natürlich freut man sich auch über Lob, aber man freut sich natürlich auch, ich freue mich über Kritik und über Sachen, auf die ich selbstverständlich sonst nicht gekommen wäre.
Ich habe mal einen schönen Satz in einer Redaktion gehört. Nicht geschimpft ist Lob genug.
Ist auch ein Zugang.
Habe ich mir auch gedacht, so, ja, könnte jetzt auch ein wenig anders sein.
Also bei uns gibt es, glaube ich, beides. Konstruktive Kritik, aber auch Lob.
Wie recherchierst du?
Kommt ganz auf die Geschichte an, aber mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Also natürlich viel telefonieren, Anfragen stellen, einlesen, mit Expertinnen und Experten sprechen, zum Ort des Geschehens fahren, durch Statistiken und Zahlen wühlen, weil die ja ein ganz guter Hinweis oft sind auf das größere Ganze. Also alles, was erforderlich ist, um die nötigen Infos für eine Geschichte zusammenzutragen.
Du hast da jetzt Gott sei Dank darin erwähnt, vor Ort hinzufahren. Weil ich ja den Eindruck habe, dass es aufgrund des Zeitmangels nicht mehr so oft drinnen ist. Oder wie ist das bei der Krone bei euch?
Es wäre natürlich immer wünschenswert, wenn man ausreichend Zeit hat für eine Recherche. Ich glaube, es ist ein bisschen auch das Wesen der Tageszeitung an sich, dass man für eine Recherche nur begrenzte Zeit hat, nämlich in der Regel einen Tag. Gleichzeitig auch eine große Stärke, weil man tagesaktuell informieren kann. Und das mache ich auch sehr gern und deshalb arbeite ich ja bei einer Tageszeitung. Aber natürlich ist es immer toll, wenn man mit eigenen Augen Sachen beobachten kann und zum Ort des Geschehens fahren kann. Das machen wir auch oft und gerne immer, wenn es notwendig ist, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die zum Beispiel die künstliche Intelligenz ja niemals machen wird können, dass man selbst wohin fährt, dass man mit eigenen Augen beobachtet, was da jetzt los ist. Und ja, auf jeden Fall eine ganz wichtige Aufgabe des Journalismus.
Wie schaut es denn aus in der Themenauswahl zwischen jungen Themen und vielleicht ältere Themen? Sollen jetzt junge Themen auch von jungen Journalisten geschrieben werden? Oder sagst du da, die waren ja auch mal jung, die wissen eigentlich eh, worum es geht, ist das egal?
Gute Frage. Fang schon mal damit an zu definieren, was denn eine junge Geschichte und was eine alte Geschichte ist. Es ist natürlich Voraussetzung, dass man Bescheid weiß über ein Thema, bevor man drüber schreiben kann. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Voraussetzung. Und wenn man nicht Bescheid weiß, dann muss man sich darum kümmern, sich ausreichend einzulesen und mit Experten und Expertinnen zu sprechen, sodass man sich ausreichend gutes Bild verschaffen kann. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt per se eine Generationenfrage ist.
Naja, aber wenn jetzt tausendmal ein großes Reizthema, weiß ich nicht, KI, Social Media, dann habt ihr ja einen anderen Umgang dazu und eine andere Wertigkeit diesbezüglich, als wie es vielleicht wir Ältere haben.
Nein, also das mag schon sein, ja, stimmt, aber es ist, glaube ich, gut, dass es innerhalb einer Redaktion verschiedene Herangehensweisen oder Töne gibt, wenn man das so ausdrückt. Aber bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich eine Generationenfrage ist, ich weiß nicht. Also bei uns zumindest gibt es keine Geschichten, die nach Generation verteilt werden, sondern nach Stärken, nach Interessen, nach Recherchen.
Für Anna und Konstantin spielt das Alter bei den Themen sehr wohl eine Rolle.
Ja, sicher. Also man hat verschiedene Ansichten, man geht auch manchmal verschieden ans Thema ran. Also ich finde, sie sind trotzdem auch sehr up-to-date, sage ich mal. Und ja, können gut mit uns Jungen umgehen einfach.
Es ist einfach super, weil die Älteren andere Themen vielleicht aufbringen wie Jüngere oder anders angehen. Gerade wenn man vielleicht ganz jung ist und was zum ersten Mal macht, hat man ganz eine andere Sichtweise wie ein älterer Kollege, der die Geschichte schon 5-6 Mal geschrieben hat. Wenn das Thema von der Geschichte gut ist und interessant ist, kriegt man es auch unter. Vielleicht hilft auch die junge Chefin mit, dass man da ein bisschen auch auf die Jüngeren schaut. Aber man weiß ja, dass eben viele Leute nur online lesen oder online die Artikel konsumieren und da haben wir ja ganz andere Zielgruppe wie in der Print.
Also ich bin ja für Social Media verantwortlich und ich gehe jetzt schon ein bisschen anders an die Sache ran, wie es jetzt im Artikel steht. Ich schaue, dass ich es eben an Junge anpasse.
Geschichten, wo wir uns denken für Junge, kommen dort halt auch dementsprechend unter und finden Anklang.
Viele Sachen interessieren halt einfach Junge nicht so oder nicht so ausführlich und sie wollen halt eher, Jugendliche bleiben nicht so lang dran und deswegen muss man es ganz spannend und kurz gestalten, dass die auch dranbleiben.
Ist das auch deine Philosophie? Stimmt das?
Ja, schon. Also wenn ich das jetzt auf TikTok spezialisiere, da ich schaue mir keine Videos an, die 5 Minuten lang sind. Und ich glaube, viele Jugendliche lesen sich keinen Artikel durch, der extrem lang ist. Deswegen, ja, je kürzer, desto besser eigentlich.
Philipps Interviewpartner ist inzwischen eingetroffen. Gemeinsam mit Horst, dem Fotografen, begeben sie sich ins Freie gegenüber vom Redaktionsgebäude, um dort ein paar Fotos für die kommende Geschichte zu machen. Diese Zeit nützt er auch, um den Gesprächspartner schon etwas besser kennenzulernen. Und als die benötigten Bilder im Kasten sind, spazieren die drei wieder zurück, um letztlich in einem Besprechungsraum das Gespräch zu führen. Was waren denn die praxisrelevanten besten Tipps, die da vielleicht ältere Kollegen gegeben haben?
Die besten Tipps, ganz zu Beginn einmal immer alles genau aufschreiben, weil man sonst vielleicht Sachen nachher verwechselt. Das war auf jeden Fall ein Tipp, den ich beherzigt habe. Gute Tipps. Die gibt es jeden Tag, darum fällt mir jetzt wahrscheinlich kein einzelner ein.
Wenn jetzt ein, weiß ich nicht, 15-Jähriger kommen würde und sagt, hey, du bist bei der Krone, ich möchte jetzt für die Schülerzeitung was schreiben, sag mir geschwind einmal, was sind 3 Sachen, auf die ich aufpassen muss. Was würdest du dem sagen?
Dann würde ich vielleicht einmal fragen, was ist denn die Geschichte? Und herausfiltern, versuchen mit meinem Gegenüber, was das Essentielle daran ist, was der Kern der Geschichte ist, was unbedingt erzählt werden muss und was man es dazu braucht, um das zu erzählen. Und das auch in einer Sprache wiederzugeben oder in einer Art, so wie man es quasi zu Hause den Freunden oder Freundinnen oder den Eltern erzählen würde, weil das oft dann ja die verständlichste und mit am wenigsten Umwegen behaftete Version der Geschichte ist. Das wäre vielleicht ein Tipp.
Wie schwierig ist es, weil das weiß ich auch logischerweise, dass man die richtige Geschichte erkennt, weil man sich ja manchmal denkt, am Anfang der Recherche, das ist die Geschichte eigentlich und das möchte ich jetzt schauen. Und während der Geschichte kommt man drauf, dass das überhaupt nicht die Geschichte ist, sondern sie ganz was anderes herauskristallisiert hat.
Ja, total wichtig, würde ich sagen. Es ist ganz wichtig, glaube ich, offen zu sein, flexibel zu sein. Und das betrifft jetzt nicht nur die Themengestaltung an sich, glaube ich, dass halt untertags Sachen passieren, die dann unbedingt nur berichtenswert sind und die unbedingt nur recherchiert gehören, sondern auch, wie Sie sagen, innerhalb einer Geschichte. Die kann sich natürlich im Laufe einer Recherche ändern. Und ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man da offen und flexibel bleibt und sich dann nach den Rechercheergebnissen leiten lässt. Das ist ja oft am Beginn der Recherche auch noch nicht ganz klar, was am Ende herauskommt oder eigentlich nie ganz klar, was am Ende herauskommt. Und das ist ja auch der Sinn einer Recherche, dass man dann wirklich genau herausfindet, was die Geschichte ist und was alles relevant ist, was der Kern, die Quintessenz der Geschichte ist und was man erzählen muss. Also, passiert, glaube ich, jeden Tag, dass die Recherche dann zu Ergebnissen führt, die man vielleicht am Anfang nicht erwartet hätte. Ist ja gut so.
Hat es eine Geschichte gegeben, wo du gedacht hast bei der Recherche, ha, das ist jetzt meine Geschichte und dann bist du eigentlich draufgekommen, ui, da verrenne ich mich jetzt.
Es gibt immer wieder Geschichten und laufend Geschichten, wo im Laufe der Recherche rauskommt, okay, das ist eigentlich jetzt vielleicht der richtige Kontext, wo die Geschichte reinpasst. Ich kann da vielleicht ein Beispiel nennen. Wir haben vor einiger Zeit einmal berichtet über einen Herrn, ich glaube, er war aus dem Salzkammergut, der seit Jahrzehnten schon für seine Ehefrau ein Diabetesmedikament besorgt. Sie ist Diabetespatientin und das immer in der Apotheke nebenan gemacht hat. Und plötzlich hat er aber 50 Kilometer weit in eine Apotheke fahren müssen und dann auch wieder zurück, um dieses Diabetesmedikament zu bekommen. Das war am Anfang die Geschichte und dann war für uns natürlich klar, dieses Problem, das muss eine Ursache haben, dass der jetzt quasi eine halbe Weltreise für sein Diabetesmedikament zurücklegen muss. Sowas passiert natürlich laufend. In dem Fall war dann die Ursache, das ist ja auch von vielen anderen Medien thematisiert worden, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte dieses spezielle Diabetesmedikament, das sogenannte Abnehmspritze, verschreiben und es deshalb zu einem großen Mangel an dieser Arznei gekommen ist. Vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, für eine Stärke des Lokaljournalismus, nämlich dass man ja sehr nah dran ist an dem Leben und sehr lebensnahe Geschichten erzählen kann und davon dann aber auf einen größeren Kontext schließen kann. Das passiert auf jeden Fall sehr häufig, dass sich das im Laufe der Recherche ergibt.
Wir haben es vorhin von der Anna gehört und das ist das Motto, je kürzer, desto besser. Stimmst du dem zu oder leidet die wahre Geschichte darunter?
Na, das muss man natürlich, also die Anna macht das großartig, insofern ist sie die Expertin dafür. Ich glaube, es ist eine große Kunst einfach. Also ich würde nicht sagen, dass eine Geschichte darunter leidet, aber es ist sicher eine große Kunst, eine Geschichte so aufzubereiten, dass sie für Social Media in der gebotenen Kürze präsentiert wird, aber trotzdem alle wesentlichen Aspekte enthält und nichts verfälscht wird oder falsch dargestellt wird.
Ich kann in 15 Sekunden Wenn ich jetzt 15 Sekunden etwas sage, dann sind das 1,5 Sätze. Und ich kann in 15 Sekunden, in 1,5 Sätzen, nicht alle Aspekte, wie es du jetzt gerade gesagt hast, unterbringen. Das geht nicht.
Das stimmt. Zum Glück sind unsere Geschichten auf Social Media auch länger als 15 Sekunden. Ich würde dem Argument vielleicht entgegnen, dass es ja immer eine Grenze gibt. Jeder Fernsehbeitrag hat eine bestimmte Länge, jeder Radiobeitrag muss zusammengekürzt werden und genauso geht es an uns in der Zeitung. Man kann nicht sämtliche Rechercheergebnisse verwerten, sondern muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist ja, glaube ich, auch einer der Werte und Aufgaben von Journalisten und Journalistinnen, dass sie Geschichten für die Leserinnen und Leser in einer guten Länge aufbereiten. Und das Weitergesponnen gilt, glaube ich, auch für Social Media. Also was bei uns die begrenzten Zeichenanzahlen sind für eine Geschichte in einer Printzeitung, das ist auf Social Media vielleicht dann ja die begrenzte Sendezeit, die man hat. Natürlich gibt es Grenzen nach unten, das stimmt, aber ich finde es eine ganz wesentliche Aufgabe, einfach die Essenz einer Geschichte herauszufiltern und das dann bestmöglich darzustellen.
Ja, aber müsste ich dann nicht Hausnummer eine Story eigentlich in drei verschiedenen Varianten erzählen? Ich muss sie erzählen für das TikTok-Publikum, ich muss sie erzählen fürs Facebook-Publikum, das wieder anders ist, ich muss sie erzählen fürs Online-Publikum, das wiederum ein anderes ist, und ich muss sie erzählen fürs Print-Publikum. Aber da werde ich ja nicht mehr fertig, wenn ich dann in Wahrheit vier verschiedene Versionen rausklopfen muss von einer Geschichte.
Ja, also die von Ihnen schon erwähnte Anna, die macht, die bereitet unsere Geschichten in der Kronenzeitung für Social Media speziell auf. Und ich glaube, es ist auch alternativlos. Also wenn man Nutzer, Nutzerinnen, viele junge Menschen natürlich auf Social Media erreichen möchte, dann muss man die Geschichten so aufbereiten, dass sie von ihnen auch gesehen und angesehen werden.
Die Anna macht ausschließlich Social Media, aber es gibt ja auch Medienhäuser, wo der Redakteur selbst auch den Social Media Part mit begleiten muss. Findest du das gut oder findest du das nicht gut? Oder sagst du, das sollte eigentlich getrennt bleiben?
Ich glaube, vielleicht ist das sogar die Zukunft, wenn man da länger drüber nachdenkt. Vor einigen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten war es ja auch so, dass Zeitungsjournalisten, Journalistinnen ausschließlich die Printausgabe befüllt haben. Mittlerweile ist es selbstverständlich, dass der Online-Auftritt des Mediums versorgt wird quasi und die Geschichte auch für online aufbereitet wird. Wenn man da weiter drüber nachdenkt, dann wäre die Konsequenz eigentlich auch nur in weiterer Folge, dass auch andere Kanäle bespielt werden.
An dem Tag, wo ich dich besucht habe, hattest du, sagen wir mal, ja ausreichend Zeit. Du hast eine Geschichte gemacht, beziehungsweise hast eigentlich nur einen Gesprächspartner für eine kommende Geschichte gehabt. Sind dir solche Tage lieber, wo du das in Ruhe unter Anführungszeichen angehen kannst, wo wir schon vorher gehört haben, du bist jemand, der sich da wirklich ausgiebig Zeit auch lässt und versucht, alles Mögliche irgendwie zu machen? Oder sind es dann, wenn die Tage sind, wo plötzlich auf einmal Action da ist, wo auf einmal Chaos da ist, wo alle 20 Minuten alles vielleicht umgeworfen wird, ist dir sowas lieber?
Über das habe ich ehrlich gesagt noch gar nie nachgedacht, weil sich die Frage irgendwie, das ist ja auch das Besondere und auch das Herausfordernde, aber auch Schöne an dem Job, dass man sich in Wahrheit ja nicht aussuchen kann, welche Tage einem lieber sind, oder wenn man in die Früh in die Arbeit geht, kann man sich nicht aussuchen. Heute möchte ich mir für meine Recherche mal so und so viel Zeit nehmen, weil man natürlich nicht weiß, was an diesem Tag in Oberösterreich passiert und worauf man reagieren muss, wo man hinfahren muss, welche Recherchen noch im Laufe des Tages dazukommen. Also diese Frage stellt sich gar nicht. Also in dem Fall, an dem Tag, wo Sie mich besucht haben in der Redaktion, war das ein Interview, das dann tatsächlich auch als großes doppelseitiges Interview erschienen ist. Und ich habe das zum Beispiel an diesem Tag, wenn wir schon bei dem Beispiel sind, dann auch gleich transkribiert und quasi in schriftlich übertragen. Insofern war der Tag eh sehr gut ausgefüllt und auch mit einer anderen Geschichte, die ich geschrieben habe. Man muss auf jeden Fall, glaube ich, immer flexibel werden, und die Pläne, die man in der Früh schmiedet, die sind selten die dann am Ende des Tages immer noch bestehen bleiben.
Was war der hektischste Tag, den du jetzt in diesen 2 Jahren erlebt hast?
Für viel Betrieb in der Redaktion, sagen wir so, sorgen auf jeden Fall in meinem Fall im Lokalressort große chronikale Geschichten, ganz schlimme und tragische Geschichten, auch zum Beispiel der Doppelmord im Mühlviertel oder die Joggerin, die in Nahen von einem Hund getötet worden ist. Das sind natürlich Geschichten, die riesig sind und wo wir dann in der Redaktion auch darum bemüht sind, so umfassend wie möglich zu recherchieren. Das heißt, da fliegen dann wirklich alle aus und fahren dahin, fahren dorthin, rufen dort an, rufen da an. Und das löst dann natürlich schon eine positive, hektische Betriebsamkeit aus. Also diese Tage, an denen ganz große Geschichten passieren in Oberösterreich, das sind sicher die stressigsten.
Beispiel Mühlviertel, was musstest du machen da an dem Tag?
Ich war zum Beispiel an einem Tag auch vor Ort in der Gemeinde, wo die Polizei quasi dann die mobile Einsatzzentrale aufgestellt hat und habe dann versucht, dort die Stimmung zu beobachten. Das war meine Stimmung, wie ich es sonst eigentlich auch noch nie aus einer Gemeinde verspürt habe, also fast eine Geisterstadt. Ja, da war die Polizeizentrale in der Hauptstraße, in der Hauptdurchfahrtsstraße des Orts aufgebaut. Ansonsten hat man eigentlich keine Bewohner und Bewohnerinnen gesehen, sondern nur Einsatzkräfte, eine ganz gespenstische, aber dem Anlassfall natürlich wahrscheinlich auch leider angemessene Stimmung. Und ich versuche, die dort einzufangen und dort mit Menschen zu sprechen, wie es denen geht.
Und du schreibst dann dort vor Ort, Laptop sitzt dann irgendwo und gibst es dann so weiter, aktualisierst es dann. Wie läuft dieses Prozedere ab?
Genau, also es funktioniert sowohl als auch. Ja. Entweder wir nehmen unsere Laptops mit und berichten dann wirklich quasi in der Minute aktuell über das Geschehen. Oder wir sammeln Eindrücke, sprechen mit Menschen, sprechen mit handelnden Personen, die Sachen beobachtet haben, die in die Geschichte involviert sind, beobachten und tragen das dann zusammen, fahren in die Redaktion und schreiben dort dann die Geschichte.
Okay. Was mir auch aufgefallen ist, an dem Tag, wo ich drinnen war, du hast bei diesem Gespräch, du bist eigentlich oldschool. Du hast die Fragen noch wirklich klassisch auf Papier plus Kugelschreiber bewaffnet, verwendet und kein iPad oder kein Handy oder sonst irgendwas. Warum?
Ja, tatsächlich, es ist wirklich so. Ja. Ich arbeite gern mit haptischen Dingen. Vielleicht habe ich es deshalb auch so gern, wenn ich am Frühstückstisch die Printausgaben verschiedener Zeitungen durchblättern kann. Ja, es gibt verschiedene Typen, wie man am liebsten arbeitet. Und mir geht es tatsächlich so, dass ich sehr gerne nur haptisch arbeite. Ja.
Warst du eigentlich mit diesen beiden Geschichten, das eine war eine Ostergeschichte und das andere war diese Präventionsgeschichte, warst du dann im Endeffekt zufrieden? Sind die so geworden, wie du es haben wolltest?
Ganz zufrieden ist man, glaube ich, nie. Aber ich hoffe doch, dass da einige interessante Dinge drinnen waren und dass das Interview auch lesbar gestaltet war.
Welche Medien konsumierst du eigentlich?
So viele wie möglich, am liebsten Zeitungen. Also ich mag sehr gern durch verschiedene Zeitungen durchzublättern, aber ich höre natürlich auch Radio und schaue fern.
Wie schaut es in deinem Freundeskreis aus?
Ganz unterschiedlich. Viele beziehen ihre Nachrichten tatsächlich übers Handy und über Social Media, das weiß ich so aus Gesprächen, weil es mich natürlich auch interessiert, wie andere Medien konsumieren und viele meiner Freundinnen und Freunde sagen, sie werden auf Social Media auf eine Geschichte aufmerksam und schauen sie die dann aber schon bei den jeweiligen Medien auch dann näher an.
Also sie gehen dann schon dem Ganzen auch weiter nach, weil sie es interessiert?
Genau, ja.
Das heißt, Social Media ist dann eigentlich nur der Appetizer?
So kann man es sagen, ja genau. Der Appetizer, ja.
Dennoch gibt es vielleicht einen Trend, dass die jungen Leute sich ein bisschen vom Journalismus abwenden. Fällt dir das auf? Fällt dir das nicht auf? Woran glaubst du, könnte das liegen?
Also aus Zahlen weiß man ja, dass sich auf jeden Fall die Mediennutzung stark ändert und wie schon angesprochen, junge Menschen sehr viel Zeit auf Social Media verbringen. Aber ich glaube nicht, dass das einhergeht mit einer Abwendung am Journalismus an sich oder an gut aufbereiteten und journalistisch aufbereiteten Geschichten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, den Bedarf wird es immer geben und auf welcher Plattform diese Geschichten dann schlussendlich veröffentlicht werden und ausgespielt werden. Ich glaube, das ist zweitrangig.
Machst du dann eigentlich keine Sorgen um deinen Job?
Na, Angst macht man das auf keinen Fall. Ich glaube, es ist ganz normal und auch gut, dass sich Dinge weiterentwickeln und dass sich auch die Medienwelt weiterentwickelt. Und ich glaube, dass es auch viele Dinge gibt, die an der journalistischen Arbeit, die nicht ersetzt werden können von der Technik.
Stichwort KI, du hast das vorher schon erwähnt. Nutzt du es schon? Auch hier wiederum, irgendwann schreibt die KI selber ihre Texte, gibt selber ihre Themen vor, kreiert sie selber ihre Fotos dazu. Auch das wirkt ein bisschen gespenstisch.
Das Internet an sich hat bestimmt auch gespenstisch gewirkt, weil es erfunden wurde und
David Bowie war einer der wenigen, der wirklich erkannt hat. Gibt es das legendäre Interview mit ihm aus dem Jahr, weiß ich nicht, 98, wo er den Journalisten richtig einmal sagt, so quasi, weil die alle damals ja nur geglaubt haben, ja, da dann so ein paar Files hin und her tauschen. Und was ist das? Und der hat gesagt, du hast noch keine Ahnung, du hast überhaupt nicht kapiert, was da jetzt kommt. Das hat richtig soziale Veränderungen, die jetzt einherschreiten werden.
Das hat er dann gut erkannt, ja. Ich habe zum ersten Mal auch sehr gestaunt, wie mir eine Kollegin bei uns erzählt hat, wie sie das vor, es ist, glaube ich, schon Jahrzehnte aus, früher gemacht hat. Nämlich sie ist zweimal pro Vormittag im Landhausviertel eine Runde gefahren in Linz und hat dann Presseaussendungen ausgedruckt, eingesammelt und in die Redaktion gebracht. Also das sind Recherchemethoden, die unvorstellbar sind eigentlich heute. Und, aber nichtsdestotrotz gibt es weiterhin Journalismus und journalistische Arbeit, und das hat sich nicht geändert, auch wenn wir jetzt nicht mehr zweimal pro Tag Landesbüros abklappern und Presseaussendungen eingabeln. Also ich glaube, die Zeiten ändern sich einfach sicher ein bisschen die Methoden, mit denen man arbeitet, aber es wird immer journalistische Arbeit geben.
Ja, aber du weichst elegant wiederum meiner Frage aus. Nutzt du KI schon?
Stimmt, das war nicht beabsichtigt, sondern wir sind dann auf David Bowie gekommen und deshalb haben wir da dann einen anderen Faden aufgenommen. Nein, ich nutze KI beruflich nicht und auch sonst eigentlich nicht wirklich.
Okay, das heißt, der ganze Chat-GPT und als Assistent bei der Recherchehilfe, das ist bei dir nur, du bist noch schon der, der noch selber ins Google reintippt.
Genau, ja.
Ja.
Wer weiß, ob sich das einmal ändert, aber zurzeit benutze ich das nicht.
Musstest du eigentlich über deine Arbeit und über deine Geschichten schon mal auch im Freundeskreis diskutieren, streiten, dass du das machst? Oder sagen die alle, hey, Leiwand, habe ich gelesen, war super?
Natürlich, ich glaube, so wie wir alle, spreche ich manchmal mit meinen Freunden und Freundinnen über die Arbeit und tausche mich da aus. Aber es ist kein Streit, es gibt eigentlich sehr viel Interesse daran, wie die Arbeit bei einem großen Medium abläuft, wie der Redaktionsalltag ausschaut. Da stoße ich eigentlich auf sehr viel Interesse.
Ja, gut so. Ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie findest du eigentlich einen Ausgleich? Jetzt bist du generell schon einer, der sich kaum aus der Ruhe bringen lässt, der relativ ruhig die Dinge beobachtet und angeht. Wo holst du dir Kraft her?
Von meinen Freunden und Freundinnen, würde ich sagen. Von meiner Familie, von tollen Aktivitäten, von neuen Sachen, die ich entdecken oder lernen kann, von Reisen.
Wo fährst du hin?
Überall am liebsten. Na, ganz unterschiedlich. Ich finde es sehr bereichernd, wenn ich Orte besuchen kann, die ich noch nicht kenne.
Wo war der letzte Trip?
Der war vor kurzem erst in Sizilien.
Ist der Ätna tatsächlich ein Vulkan? Hast du das recherchiert sozusagen?
Nein, da war ich rein privat, da habe ich nichts recherchiert.
Kannst du abschalten? Geht das? Weil ich sage immer, ich glaube, wenn du wirklich Vollblutjournalist bist, bist du das rund um die Uhr. Das kannst du nicht abdrehen.
Stimmt mit Sicherheit, aber ja, doch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Arbeit einmal sein lassen kann. Das gelingt schon.
Wie siehst du eigentlich den Journalismus in Oberösterreich? Haben wir zu viel Produkte, haben wir zu wenig Produkte?
Ich glaube, zu viel Produkte kann es nie geben. Also es ist je vielfältiger die Medienlandschaft, desto besser, weil alle Redaktionen natürlich andere Schwerpunkte und andere Geschichten produzieren und schreiben und senden. So je mehr Medienvielfalt, desto besser. Ich glaube, dass wir in Oberösterreich mit mehreren Tages- und Wochenzeitungen da eigentlich ganz gut aufgestellt sind.
Wie und wo siehst du die journalistische Zukunft? Allgemein und auch deine. Was wünschst du?
Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, das habe ich eingangs, glaube ich, schon erwähnt, dass es weiterhin Medien gibt, die in einer Demokratie einen gemeinsamen Raum für Debatten schaffen, wo Argumente ausgetauscht werden können. Ich wünsche mir, dass der Wert von journalistischer Arbeit und von journalistischen Geschichten weiterhin aufrecht bleibt, wo auch immer sie in Zukunft veröffentlicht werden mögen. Ja, und dass der Journalismus weiterhin eine so wichtige Rolle wie bisher in einer demokratischen Gesellschaft spielt.
Dann sage ich Philipp Stadler, vielen lieben Dank fürs Kommen und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Philipp Stadler. In der nächsten Folge treffe ich auf Anna Aumeier vom Lokalfernsehsender LT1 und auch sie hat bereits viel zu erzählen.
Dieser Beitrag ist abgegangen auf Social Media. Also da haben die wüstesten Menschen die schrägsten Dinge kommentiert. Das sind schon oft dann solche Hasskommentare eben auf Social Media gegen gewisse Themen in unseren Beiträgen, wann halt Themen extrem polarisieren.
Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Bis dahin, wenn es wieder heißt Jungjournalismus in Oberösterreich.